Wir haben letzte Woche die Auferstehung gefeiert, also Ostern, das heißt, Jesus Christus ist auferstanden. Amen. Ja, sahhaftig auferstanden, genau. War gar nicht geplant, Entschuldigung, es kam gerade so raus. Sonst hätte ich es anders gesagt. Wir haben das gefeiert und die Auferstehung ist das zentrale Ereignis für uns als Christen. Neben der natürlich der Menschwerdung Christi ist einmal die Auferstehung, auf der anderen Seite, dass Christus leibhaftig auferstanden ist, ist das zentrale Ereignis unseres Glaubens. Und das hat ein paar Gründe. Ein Grund davon ist, dass sich durch die Auferstehung Gott der Vater zu seinem Sohn bekannt und gestellt hat. Ja? Weil Jesus ja nicht, kann ja nicht von alleine von den Toten auferstehen, sondern Gott der Vater muss ihn auferwecken von den Toten. Und damit hat er sich zu ihm gestellt und gesagt, das ist tatsächlich mein geliebter Sohn und alles, was er euch gesagt hat, das ist wahr. Deswegen ist die Auferstehung ist das Zeugnis für das Wirken Christi. Und darum für uns besonders wichtig, weil wir damit sozusagen ein Zeugnis, ein übernatürliches Zeugnis haben für das Wirken Christi, zusätzlich zu allen Wundern und zu die er zu Lebzeiten sowieso getan hat. Und darum mit anderen Worten, weil Christus die, Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Das ist der Punkt. Ja, in Jesus sehen wir, wie Gott ist. Und deswegen wollen wir Jesus nachfolgen in allem, was er tut. Deswegen wollen wir glauben, was er geglaubt hat, sagen, was er gesagt hat. Deswegen heißen wir Christen, weil wir ihm nachfolgen, ihm Christus nachfolgen wollen. Und da ist die Auferstehung eben das Ereignis, was ihn dazu bestätigt hat, warum es für uns so wichtig ist. Er ist der auferweckt wurde, er ist warum auch wir eines Tages auferstehen werden. Und da gibt es jetzt viele, viele wichtige Themen und ich möchte heute mal so etwas ganz Grundlegendes nochmal aufgreifen. Und zwar, wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen wollen, in dem, was er gesagt hat, dann auch in dem, wie ist er mit der Bibel umgegangen. Und ich möchte heute, dass wir uns das mal anschauen, wie ist Jesus eigentlich mit seiner Bibel umgegangen? Was können wir von Jesus lernen darüber, wie wir mit unseren Bibeln umgehen sollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen? Weil wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann natürlich auch in so einem ganz wesentlichen Punkt, in so einem ganz grundlegenden Punkt, nämlich mit der Schrift. Und darum werden wir uns heute mal anschauen, was können wir von Jesus darüber lernen. Kann man super viel lernen. Ich will so drei beziehungsweise vier Punkte rauspicken, die ich denke, die für uns heute auch besonders wichtig sind. Und zwar der erste Punkt ist, Jesus sagt, die Bibel ist Gottes Wort. Muss man natürlich schon ein bisschen hier ehrlicherweise einhaken, was heißt Bibel? Für Jesus, das Neue Testament gab es ja noch nicht. Ja? Also eigentlich reden wir, bei Jesus reden, wenn er von den Schriften redet, er redet immer vom Alten Testament, weil es Neue noch nicht gab zu seiner Zeit. Aber natürlich können wir das, was er uns grundsätzlich lehrt über die Heilige Schrift, über das Alte Testament, genauso auch aufs Neue übertragen, weil das Neue genauso inspiriert ist vom Heiligen Geist wie das Alte. Okay? Das heißt mit anderen Worten, ich werde jetzt immer einfach von Bibel sprechen. Ihr habt im Hinterkopf, bei Jesus geht es natürlich immer ums Alte Testament, aber die Anwendung für uns ist genauso auch fürs Neue. Und da ist eben das Erste, das Wichtige ist, für Jesus war die Bibel Gottes Wort und das nicht als Floskel. Wir benutzen das manchmal so als so einen stehenden Begriff, die Bibel ist Gottes Wort, aber es ist tatsächlich, Gott spricht, was in der Bibel steht. Wir schauen uns mal eine Stelle dazu an, wo Jesus das so benutzt. Jesus gab ihnen zur Antwort. Er hatte einen Streit mit den Sadduzäern, die nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Okay, und dann gibt Jesus ihnen diese Antwort, als sie ihn herausfordern wollen. Er sagt, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Vielleicht einer der krassesten Sätze, die Jesus, finde ich, sagt. Aua, das tut weh. Denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Was nun aber die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr jenes Wort, das Gott zu euch sagt, nie gelesen? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Worauf ich hinaus will, ist diesen sehr interessanten Satz, den Jesus sagt in diesem Streitgespräch. Er sagt, habt ihr jenes Wort, das Gott zu euch sagt, nie gelesen? Wenn du wissen willst, wie Gott spricht, dann lies in der Schrift. Das ist der Punkt. Was du liest, ist das, was Gott sagt. wenn du Gottes Stimme hören willst, dann liest die Bibel laut. Ist so ein, finde ich, ein cooler Satz und der stimmt. Ja, so hat Jesus das verstanden. Er hat gesagt, Gott hat zu euch das gesagt. Habt ihr das nie gelesen, was Gott zu euch sagt? Also als erstes ist es wichtig, dass wir die Schrift kennen, mit anderen Worten. Es ist wichtig, dass wir darin lesen. Weil wir wollen ja von Gott hören, behaupte ich, oder? Wir wollen doch wissen, was Gott zu uns sagt. Wir wollen wissen, was Gottes Meinung ist zu diesem oder zu jedem Thema. Und deswegen ist wichtig, so wie Jesus das gesagt hat, dass wir genauso, wir lesen, weil wir wissen wollen, was ist Gottes Wort, wirklich Gottes Worte für uns. Und das finden wir in der Schrift. Das Erste, was wir von Jesus lernen können. Das heißt, wenn wir uns Gott nähern wollen, dann auch, indem wir uns seinem Wort nähern. Das heißt, wenn wir uns Gott nahen, dann naht er sich uns. Das tut er natürlich, indem er spricht zu uns. Wenn du einen Menschen kennenlernen willst, dann musst du mit dem Menschen anfangen zu reden. Ja, genauso ist es mit Gott. Und er spricht zu dir durch das Wort. Nicht nur, aber auch ganz wesentlich durch das Wort. Und wisst ihr, das ist für mich so eine interessante Beobachtung, wenn man Erweckungsgeschichten sich anschaut, also wo in einem bestimmten Zeitraum, an einem bestimmten Ort viele Menschen, also wirklich in Scharen, sich bekehrt haben und Zeichen und Wunder geschehen sind in derselben Zeit. Da gibt es immer wieder ein Muster, nämlich was die Schrift angeht, die Heilige Schrift, dass plötzlich ein Hunger geweckt wird, nach der Bibel im Wort zu lesen. Dass sich Bibelgruppen bilden, da muss man niemanden zu motivieren, bräuchte ich die Predigt gar nicht halten, wenn es bei uns Erweckung gäbe, weil ihr schon mit euren Schriften in der Hand aufgeschlagen schon herkommen würdet. Ja? Weil einfach der Geist uns treibt zu Gottes Wort. Ich will mal ein Beispiel davon lesen, von Jonathan Edwards. Das war so der zentrale Prediger oder einer der zentralen Prediger in der ersten großen Erweckung in den USA. Und ich habe nur ihn genommen, weil ich das Buch als erstes gefunden habe. Ich könnte bei allen Erweckungsgeschichten, könnte man so ein Zitat finden. Und zwar schreibt er Folgendes. Während Gott durch seinen Geist so auf bemerkenswerte Weise unter uns gegenwärtig war, gab es kein Buch, das so viel Freude bereitete wie die Bibel. Insbesondere das Buch der Psalmen, die Prophezeiung Jesajas und das Neue Testament. Auch interessant. Manche waren aufgrund ihrer Liebe zu Gottes Wort zuweilen wunderbar erfreut und bewegt allein beim Anblick einer Bibel. Und dann gab es auch keine Zeit, die so geschätzt wurde wie der Tag des Herrn und kein Ort auf dieser Welt, der so begehrt war wie Gottes Haus. Und er spricht dann noch weiter, dass sie eine übernatürliche Liebe zueinander hatten, dass sie für die Mission gebrannt haben. Diese Dinge sieht man immer wieder. Wie in der Apostelgeschichte am Anfang, wo die Kirche anfängt, ihren Auftrag zu tun, sieht man genau dieses. Die Gemeinschaft, die Liebe zum Wort, das Beten und die Mission. Ja, Gottes Geist treibt seine Kinder zu seinem Wort hin. Jetzt noch keiner hier in Tränen ausgebrochen, als ihr die Schrift vorne gesehen habt, als ihr die aufgeschlagene Bibel gelesen habt. Also wir sind nicht an diesem Punkt. Und es heißt natürlich auch, das kannst du nicht machen, dahin zu kommen, dass du die Bibel liebst. Das ist natürlich was der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt, weil er auch den Glauben schenkt. Was auf der anderen Seite auch falsch zu denken, ich warte jetzt einfach so lange, wird schon passieren. Ja, sondern es ist immer eine Kombination. Dein eigenes Tun, dein eigenes Handeln wirkt da auch mit. Also als erstes einfach nur grundsätzlich, die Bibel ist Gottes Wort und wir sollten sie begehren, wirklich begehren. Erster Punkt, was wir von Jesus lernen können. Das zweite, was wir von Jesus lernen können, er hatte die Bibel verinnerlicht. Durch und durch. Wir lesen so oft, dass Jesus irgendwie ein Streitgespräch geht und er zitiert offenbar einfach aus dem Kopf. Jesus muss die Bibel, weiß nicht, ob er alles auswendig konnte, aber zumindest große Teile davon wirklich auswendig gekonnt haben. Wir lesen mal ein Beispiel dafür. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute. Vielleicht ein kurzes, bevor wir das lesen, wieder der Kontext. Also Jesus ist auferstanden gerade und begegnet diesen Emmaus-Jüngern, für denen die das was sagt, begegnet zwei Jüngern und die erkennen ihn aber nicht sofort. Und sie klagen dann, unser Herr wurde gekreuzigt und jetzt ist er tot und jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und dann Und dann sagt Jesus das Folgende zu ihnen. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Jesus konnte einfach große Teile oder vielleicht die ganze Schrift auswendig, offenbar. Ich weiß nicht, wer das aus dem Stegreif so könnte. Wenn ihr jemanden hättet, der vielleicht von der Auferstehung noch nichts weiß oder der nicht versteht, warum musste die Auferstehung geschehen, dann einfach anfangen, vorne bei Mose bis zu den Propheten durchgehen und alles auslegen, was mit der Auferstehung zu tun hat, warum das passieren musste. Ich denke, Aaron könnte so ein bisschen in die Richtung. Komm schon, ein paar Stellen wüsstest du. Was ich nur damit sagen will, ist, schau, wenn dir das für Jesus wichtig war, dann muss es für uns auch wichtig sein. Ja? Dass wir die Schrift gut kennen, verinnerlichen. Ich möchte auch an der Stelle noch mal ermutigen, lernt Bibelverse auswendig. Wenn du nicht weißt, welche, dann frag mich. Ein paar kann ich dir sagen, aber einfach die Gott dir wichtig gemacht hat. Es gibt eigentlich bei fast jedem gibt's bestimmte Bibelverse, die in deinem Leben besonders wichtig waren. Ja, die irgendwie eine besondere Rolle in deinem Leben gespielt haben. Lernt die auswendig. Dass ihr die auf dem Herzen wirklich jederzeit habt. Und auch dazu, wo die stehen, damit man sie nochmal nachschlagen kann, wenn man es nicht mehr genau weiß. Ja, wenn es für Jesus wichtig war, ist es für uns erst recht wichtig. Wie es in Timotheus, 2. Timotheus heißt: Alle von Gott eingegebene Schrift, jede Schrift, ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dafür muss man sie halt kennen. Und deswegen einfach kennenlernen. Ich betone das auch so, weil es manchmal Menschen gibt, die sagen, ich habe den Heiligen Geist, ich brauche das nicht. Jesus hatte auch den Heiligen Geist. Das ist keine Ausrede, die Schrift nicht zu kennen, okay? Wenn es für Jesus wichtig war, die Schrift zu zitieren immer wieder, auch zum Beispiel, wo er mit Satan in die Versuchung geführt wird, hat er die Schrift zitiert. Problem war nicht, dass Jesus zu wenig vom Heiligen Geist gehabt hätte. Ja? Das gehört zusammen. Schrift und Geist gehört zusammen. Beides. Das bedeutet natürlich nicht, und das ist wichtig, auch mit dem ersten Punkt zusammen: Die Schrift darf nicht zum Ersatz für die Beziehung mit Gott werden. Ja? Die Schrift wird zum Teil der Beziehung mit Gott, das ist ganz wichtig. Weil man kann natürlich immer man kann immer zu jemandem werden, der sich ganz viel mit der Schrift auseinandersetzt und die wirklich gut studiert und sich und das wirklich alles zerkaut und auch die Sprachen lernt und was auch immer und nachher alles darüber weiß, aber nie mal mit Gott in Berührung gekommen ist. Ja, und das darf auch nicht sein. Also die Schrift darf nicht zur Flucht werden vor Gott. Das kann passieren. Sondern die Schrift sollte uns auch wieder in die Beziehung mit Gott hineinführen. Dass sie uns ins Gebet führt. Dass sie uns zu ihm hinzieht. Dass wir merken, in der Schrift spricht Gott zu mir. Diesen Zugang brauchen wir. Den Zugang, den sollten wir haben. Den sollte jeder von uns haben. Ja, dass Gott zu uns spricht durch die Schrift, wir so in der Beziehung zu ihm hinwachsen. Ja, ein Zeugnis gehört von einem Mann, der meinte, der hat sich bekehrt, da war er Teenager bei so einer Kinder- und Jugendfreizeit. Und vorher wollte er eigentlich nichts von Gott wissen, aber wurde halt von seinen Eltern dahin geschickt und ist dann auf diese Jugendfreizeit gegangen. Und die hatten das so organisiert in dieser Freizeit, dass sie immer morgens eine Stunde Bibellese hatten und danach sind wir raus Fußball spielen gegangen. Und er fand diese Bibelstunde furchtbar, hat er gesagt. Er hat immer nur gewartet, dass sie aufhört. Hat die Minuten gezählt, bis dieses Bibellesen vorbei war und er endlich mit seinen Kumpels raus konnte Fußball spielen. Und dann bekehrt er sich aber, weil ihn irgendwann einer von den Mitarbeitern zur Seite nimmt und ihm sagt: Du weißt doch, dass du Jesus brauchst, oder? Dann meinte er: Ja, stimmt. Willst du ihm jetzt mal dein Leben geben? Ja, okay. Hat er Jesus sein Leben gegeben? Ganz komische Geschichte, aber wie Gott eben ist. In dem Moment klickt irgendwas in ihm. Und er sagt, am nächsten Tag bei der Bibelstunde sitzt er da und hat es aufgesogen, weil er einfach mehr von Gott wissen wollte, weil Gott so eine Liebe in seinem Herzen hatte zu Gott, dass er unbedingt näher zu ihm hin wollte und er gemerkt hat, durch das Wort kommt er ihm näher. dass dann am Ende der Stunde, wo es dann zum Fußballspielen ging, er dann dachte, wir können ja jetzt nicht Fußball spielen, wir haben gerade erst angefangen. Kompletter Sinneswandel. Und das ist der Unterschied zwischen dem Lesen von der Schrift mit dem Beschäftigen, wo es zu Qual ist, wo es nur eine Last ist, wo ich nicht verstehe, das ist eine Herzensbeziehung mit Gott. Er will mein Herz berühren. Und ich darf von ihm, von meinem Schöpfer, von meinem Retter darf ich lernen. Das wünsche ich uns, dass wir diese liebende Beziehung zu Gott haben. Und ich glaube, er wünscht sich das auch von uns. Okay, also das Erste, was wir lernen können von Jesus, ist, dass die Schrift Gottes Wort ist. Das Zweite ist das Verinnerlichen von dem, ohne dabei die Beziehung außer Acht zu lassen. Und das Dritte, was wichtig ist, Jesus bejahte das Gesetz. Ich will das einmal sagen, weil das wirklich auch ein häufiges Missverständnis ist, dass Menschen denken, Jesus hätte versucht, irgendwie Teile der Schrift aufzuheben. Und das wäre ja schon komisch, weil auf der einen Seite sagen wir, ja, die Bibel ist für Jesus Gottes Wort. Und auf der anderen Seite aber schafft er Teile davon ab oder so. Also entweder ist sie Gottes Wort oder ist nicht Gottes Wort. Ja? Oder Teile sind nur Gottes Wort. Aber für Jesus war die ganze Schrift Gottes Wort. Und mit anderen Worten, er hat nicht versucht, irgendwie Dinge abzuschaffen oder so. Das wird vor allem in Bezug auf die Gebote eben, wird das manchmal gesagt. Aber es ist das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Ich nehme mal ein Beispiel, das müsste man jetzt aufmachen, da wäre eine einzige eigene Predigtreihe, müsste man für machen. Aber einfach nur, um das mal beispielhaft zu zeigen. Schaut mal. An dem Beispiel der Pharisäer. Jesus hat den Pharisäern nicht vorgeworfen, dass sie zu gesetzlich gewesen wären. Dass sie zu sehr an die Schrift geglaubt hätten oder so. Was er ihnen vorwirft, ist zum einen, dass sie Heuchler sind. Also, dass sie etwas sagen, was sie nicht tun. Und zum anderen, dass sie selber Gebote erfinden, die es nicht gibt. Das ist nicht gegen das Gesetz. Jesus stellt sich voll dahinter. Er ist bloß dagegen, dass man es entweder nicht tut oder dass man Dinge erfindet, die überhaupt nicht drinstehen. Und das ist auch das, was er ihnen sagt. Dann wandte sich Jesus an die Volksmenge und an seine Jünger und sagte, das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne. Ein Wort, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die bringen euch bei, was Mose gesagt hat. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Jesus war nicht gegen die Lehre der Pharisäer. Er hat gesagt, ihr sollt es tun, was sie sagen. Ja? Sehen wir das? Jesus war nicht dagegen. Sondern was ihnen vorwirft, ist, sie tun nicht, was sie sagen. Und sie erfinden eben Gebote, die es nicht gibt. Zweites, einfach noch ein Beispiel, um das klar zu machen. Der Sabbat zum Beispiel. Das heißt, es gibt einen Tag der Woche, da soll der Mensch und das Vieh und Knechte und alle sollen ruhen, sollen ausruhen. Hat Gott so eingerichtet. Einen Tag der Woche sollen wir ausruhen können. Wir sollen nicht jeden Tag der Woche arbeiten. Ja? Und dann gibt es ja, wisst ihr, die Streitigkeiten mit den Pharisäern wieder, die Jesus dann vorwerfen, dass er den Sabbat brechen würde. Aber der Punkt ist, zum Beispiel, Jesus heilt einen Gelähmten am Sabbat. Der Punkt ist, das war nie verboten. Natürlich durftest du heilen am Sabbat. Ja? Darum geht die Streitfrage. Die Pharisäer sind nämlich die erfinden Gebote dazu. Die sagen, du darfst gar nichts tun am Sabbat. Überhaupt nichts. Auch Gutes nicht. Du darfst nicht mal essen, also nicht mal Essen sammeln darfst du am Sabbat. Aber es war nie Teil von den Geboten. Und dagegen wendet sich Jesus. Dass sie die Dinge verschärfen, dass sie es schlimmer machen, als es war. Und das vor allem gegen die Intention des Gesetzes. Die Intention von dem Sabbatgebot war eben, dass Menschen zur Ruhe kommen können. Natürlich darf man dann jemanden heilen, das ist ja was Gutes. Der kommt ja dann zur Ruhe, wenn er geheilt ist. Ja? Der Punkt war nie, dass Jesus hat sich nie gegen den Sabbat ausgesprochen. Wir können jetzt die Speisegebote und so alles durchgehen, dauert alles viel zu lange. Meine Einladung ist, wenn ihr damit Probleme habt, das anders seht, kommt nochmal auf mich zu danach. Lasst uns drüber reden, lasst uns diskutieren, lasst uns in die Schrift schauen, weil es wirklich so ist. Ich will noch ein paar Argumente auch einfach so grundsätzlich dafür geben, dass das so ist, weil es einfach so oft falsch gesagt wird. Deswegen ist mir das sehr wichtig. Schaut mal, Zum einen, wir haben es gerade eben gelesen, Jesus hat die Menschen aufgefordert, die Gebote zu halten. Erster Punkt. Immer wieder sagt er, vom Gesetz wird kein Tüpfelchen vergehen. Er sagt, wer eins von den Gesetzen aufhebt, das Kleinste, und so lehrt, der wird der Kleinste sein im Himmelreich. Jesus hat nie das Gesetz einfach so getan, als ob es es nicht gegeben hätte. Das ist ja, was sagt Paulus? Paulus sagt, das Gesetz ist heilig und gut. Ja? Das hat Jesus natürlich auch so gesehen. Zweiter Punkt. Das habe ich auch schon in der Predigt zu Karfreitag gesagt. Schau mal, wenn Jesus rumgelaufen wäre und hätte Leuten gesagt, ihr müsst euch nicht ans Gesetz halten, dann hätte man bei der Verhandlung nichts suchen müssen, was man ihm hätte vorwerfen können. Da wäre die Sache doch klar gewesen. Wenn er öffentlich gelehrt hätte, ihr braucht den Sabbat nicht halten, dann hätte er die Todesstrafe verdient. Aber man hat ja bei seiner Verhandlung nichts gefunden, was man ihm vorwerfen kann. Ja? Also kann er nicht die Gebote gebrochen haben. Drittes Argument. Die Apostel wussten davon ja offenbar auch nichts, dass er irgendwie Gebote aufgehoben hätte. Sonst hätte es ja später in der Apostelgeschichte nicht den Streit gegeben darüber, ob jetzt die Heiden auch die Gebote halten müssen. Und zum vierten, und deswegen ist das so wichtig, Jesus wäre nicht das unbefleckte Lamm, was für unsere Sünden sterben kann, wenn er Gebote gebrochen hätte. Ja? Unser Bekenntnis ist doch, Jesus hat ohne Schuld gelebt. Dann kann er nicht Gebote gebrochen haben. Er kann nicht für meine Schuld sterben, wenn er selber Schuld hat. Ja? Wie gesagt, wenn ihr da kommt auf mich zu, ich weiß, das ist für manche schwierig. Mein Punkt ist nicht, wir müssen uns jetzt alle beschneiden lassen. Also lest nochmal den Galaterbrief, wenn das Probleme macht. Aber der Punkt ist, Jesus hat nicht das Gesetz aufgehoben. Er hat es erfüllt, aber nicht aufgehoben. Und das ist mein letzter Punkt. Was wir von Jesus über das Gesetz lernen können, über die Schrift. Jesus hat sie erfüllt, die ganze Schrift. Ja, und das ist der wichtige Punkt. Also alle Punkte sind wichtig, der ist auch wichtig. Ich hatte am Anfang das gesagt, wir dürfen in das Allerheiligste treten. Und das ist das, was wir bekennen. Ja, wir bekennen nicht, Jesus hat die Gebote aufgehoben, sondern Jesus hat die Gebote erfüllt. Er erfüllt das Gesetz an unserer Statt, das ist unser Bekenntnis. Er hat schuldlos gelebt, ohne Fehler, er hat sich an alles gehalten, damit wir nicht unter dem Fluch des Gesetzes sind, dass wir nicht nach dem Gesetz gerichtet werden. Weil er für unsere Schuld bezahlt hat. Ich habe vor kurzem eine coole Geschichte gehört, die möchte ich euch gerne weitergeben. Stellt euch vor, zur Zeit vom Tempel damals, also Jerusalem, wo es den Tempel gegeben hat und das Allerheiligste. Da wäre ein Heide gekommen, also nicht Jude, und wäre in den Tempel gelaufen. Oder hätte versucht, in den Tempel zu laufen. Müsst ihr sagen, vielleicht wäre noch ein Vorhof, ein äußersten Vorhof. Sobald er versucht hätte, in den Inneren zu kommen, wäre er wahrscheinlich von der Meute gesteinigt worden. Spätestens, als er versucht hätte, in das Tempelgebäude selbst, in das Heiligtum hineinzulaufen, da hätten die Wachen ihn auf jeden Fall auf der Stelle getötet. Da hat es gar keinen Prozess gegeben oder irgendwas, weil es strengstens untersagt war, in den Tempel zu gehen. Und jetzt stellt euch vor, ein Heide geht in diesen Tempel hinein, geht in den äußeren Vorhof und die Menschen machen nichts. Und von diesem äußeren Vorhof geht er in den inneren Vorhof. Keiner beschwert sich. Geht vorbei an dem Altar, an dem Brandopferaltar, an dem Räucheraltar, geht in das Heiligtum hinein und die Wachen lassen ihn. Geht an dem Schaubroten vorbei, an dem Leuchter vorbei und geht durch den Vorhang durch ins Allerheiligtum. Ein Heide. Und hebt seine Augen auf zum Himmel und sagt, lieber Vater, das sind du und ich, jedes Mal, wenn du betest. Jedes Mal, wenn du betest, dann trittst du durch den zerrissenen Vorhang hindurch, ins Allerheiligste, wo niemand hätte reingehen dürfen, bis auf den Hohepriester einmal im Jahr. Und du darfst es einfach so tun. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Der Vorhang ist zerrissen, als er gestorben ist am Kreuz. Damit wir, die wir überhaupt keinen Zugang niemals gehabt hätten, nicht mal ins Heiligtum hinein, dass wir ins Allerheiligste treten dürfen, in Gottes Gegenwart treten dürfen. Sagen dürfen, lieber Vater. Und er nennt uns seine Kinder. Und darum ist es wichtig, dass wir dass Jesus das Gesetz erfüllt hat und dass wir in ihm sind. Weil in ihm dürfen wir das alles. In Christus sind wir fähig, ins Allerheiligste zu treten. In Christus sind wir befreit von unserer Schuld, weil er sie von uns genommen hat, weil er das Gesetz erfüllt hat an unserer Stelle. Als er gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Und darum können wir durch diesen Vorhang treten, weil er uns mit Gott versöhnt hat. Ich möchte zum Schluss noch eine Stelle aus dem Kolosserbrief lesen. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten. Aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wir feiern heute Abendmahl und das Abendmahl ist ein Teil von dieser Anteilhabe an Christus. Wir dürfen Anteil haben an ihm, dass er in uns ist. Und darum dürfen wir Anteil haben an dem Opfer, was er gebracht hat, an seiner Gerechtigkeit, die er für uns erwirkt hat.